Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Sommerpause in Castel Gandolfo, Papst Leo XIV. Kehrt zurück. Das katholische Kirchenoberhaupt ermuntert italienische Bischöfe zur Evangelisierung und die KI kann nicht beten. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Der Papst kommt zurück nach Castel Gandolfo. Vom 6. bis zum 20. Juli werde sich Leo XIV. Für eine Auszeit in die dortigen päpstlichen Villen zurückziehen, teilte der Vatikan an diesem Dienstag mit. An beiden Sonntagen dieser Periode will Leo sein übliches Mittagsgebet auf dem dörflichen Platz vor dem Papstpalast sprechen. Zudem sind Messen in der Pfarrei San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo am 13. Juli und in der Kathedrale von Albano am 20. Juli geplant. Auch das lange Wochenende am traditionellen römischen Hochsommerfeiertag Ferragosto, also Maria Himmelfahrt, wird der Papst in Castel Gandolfo verbringen. Am Freitag, 15. August, werde er die Messe in der dortigen Pfarrkirche feiern und am Sonntag, 17. August, nach dem Angelusgebet nach Rom zurückkehren, so die Mitteilung aus dem Vatikan. Seit Urban dem 8. nahmen die meisten Päpste im Juli und August ein paar Wochen Auszeit vom heißen Sommer in Rom, in den Albaner Bergen. Zuletzt zogen sich Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Immer wieder in die Anlage auf 426 Metern Höhe zurück. Papst Leo XIV. Setzt auf das Prinzip der Kollegialität mit den Bischöfen. Das sagte er an diesem Dienstag bei seiner ersten großen Audienz für die italienische Bischofskonferenz, die bei weitem größte Europas.
Der Papst ist zwar Bischof von Rom, gehört aber nicht der italienischen Bischofskonferenz, kurz CEI, an. Das ist nur eine Facette der laut CEI-Statut besonderen Beziehung zwischen dem Bischofsverband des Bel Paese und dem Nachfolger des heiligen Petrus in der Hauptstadt Rom. Er spüre die Relevanz dieser Sonderbeziehung, sagte der neue Papst an diesem Dienstag. Bei der Ausübung meines Dienstes zusammen mit euch, liebe Brüder, will ich mich von den Prinzipien der Kollegialität leiten lassen, wie das Zweite Vatikanische Konzil sie entwickelt hat. Das Dekret Christus Dominus unterstreicht, dass der Herr Jesus die Apostel als Kollegium und Petrus zu ihrem Haupt eingesetzt habe. Dementsprechend seid ihr berufen, euren Dienst zu leben. Kollegialität unter euch und Kollegialität mit dem Nachfolger des Petrus. Als Herausforderungen, vor die sich Italiens Kirche gestellt sieht, benannte Leo XIV. Säkularisierung, Glaubensschwund und die demografische Krise mit immer älteren Menschen und immer weniger Kindern. Es brauche Wagemut, um zu Lösungen zu kommen, sagte er mit einem Zitat seines verstorbenen Vorgängers Franziskus. In erster Linie ist ein neuer Schwung in der Verkündigung und Weitergabe des Glaubens erforderlich. Es geht darum, Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen und den Menschen auf dem von Evangelii Gaudium aufgezeigten Weg zu helfen, eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben und die Freude des Evangeliums zu entdecken. In einer Zeit der großen Zersplitterung ist es notwendig, zu den Grundlagen unseres Glaubens, zum Kerygma, zurückzukehren. Dies ist die erste große Verpflichtung, die alle anderen motiviert, Christus sozusagen in die Adern der Menschheit zu tragen. Und es geht darum, Wege zu finden, wie die frohe Botschaft alle erreichen kann, mit pastoralen Maßnahmen, die in der Lage sind, diejenigen anzusprechen, die am weitesten entfernt sind, und mit geeigneten Werkzeugen für die Erneuerung der Katechese und der Sprachen der Verkündigung. Der Hinweis auf Evangelii Gaudium, die Programmschrift von Papst Franziskus in seinem ersten Pontifikatsjahr, war eine weitere Verneigung des US-amerikanischen Papstes vor seinem argentinischen Vorgänger. Franziskus hat in der Schrift für eine Kirche im Aufbruch geworben, die hinausfährt, ohne Angst vor einem Kratzer am Lack zu haben. Leo bestätigte also den Primat der Verkündigung. Dann aber setzte der Papst, der am 8. Mai seine erste Rede nach der Wahl mit den Worten der Friede sei mit euch allen begonnen hat, einen eigenen Akzent. Unsere Beziehung zu Christus ruft uns dazu auf, einen pastoralen Fokus auf das Thema Frieden zu entwickeln. Der Herr sendet uns nämlich in die Welt, um sein eigenes Geschenk zu überbringen. Der Friede sei mit euch und um an den Orten des täglichen Lebens seine Handwerker zu werden. Ich denke dabei an Pfarreien, an Stadtviertel, an das Landesinnere, an städtische und existenzielle Randgebiete. Dort, wo die menschlichen und sozialen Beziehungen schwierig werden und Konflikte vielleicht auf subtile Weise Gestalt annehmen, muss eine zur Versöhnung fähige Kirche sichtbar werden.
Capace di riconciliazione.
Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Kirche und künstliche Intelligenz, kurz KI, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kann künstliche Intelligenz Antworten auf die Frage nach Gott geben? Auf der Digitalmesse Republika in Berlin ist die Kirche an diesem Dienstag mit einem eigenen Forum mit dabei. Mitorganisiert hat es der Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Medien im Erzbistum Freiburg, Michael Hertel. Er sagte dem Kölner Domradio:
Naja, die Kirche interessiert sich für alle Themen, die den Menschen betreffen, Menschenwürde, bessere Gesellschaft. Und da ist die Republika in Berlin genau der richtige Platz, um das auch zu zeigen.
Die Fragestellung lautet: Kann künstliche Intelligenz Antworten auf die großen Sinnfragen geben? Kann sie das?
Ja, das wollen wir so ein bisschen herausfinden oder uns dem Thema annähern. Also KI hat ja wahnsinnig viele Facetten und Aspekte. Und wir wollen schauen, also es gibt verschiedene Themen, mit denen Menschen sich an die KI wenden. Das können psychische Probleme sein, das können Informationsfragen sein, die man hat. Und eben auch spirituelle Fragen. Und jetzt wollen wir eben herausfinden, woher kommt diese Spiritualität, die eine KI mir geben kann? Ist das wirklich originär, etwas Künstliches? Ist es etwas Menschliches oder ist es etwas Göttliches? Ja, das kann man vielleicht gar nicht so genau sagen. Und wir haben ein Panel aus ganz verschiedenen Experten, die sich diesem Thema annähern wollen.
Mhm. Mal ganz platt gefragt, beten kann eine KI aber nicht, oder?
Die KI selbst kann, würde ich als Theologe jetzt sagen, nicht beten. Beten kann man nur als Mensch. Aber sie kann einem Impulse geben. Sie kann meine Gedanken lenken. Sie kann mich vielleicht in eine Stimmung versetzen, in der ich dann gut beten kann. Also ich glaube, man muss sich dem in Kreisen nähern. KI ist ein Werkzeug, das würde ich sagen. Und es kann mir dabei helfen, eben auch im Bereich der Spiritualität idealerweise.
KI ist ein Werkzeug, sagen Sie, aber sicher eins, was auch viele Gefahren mit sich bringt, nämlich zum Beispiel die, dass die KI dem Menschen über den Kopf wächst und sich der Mensch mit der KI sozusagen eine Art neuen Gott schafft, der zumindest vorgibt, alles zu wissen, oder?
Ja, die Gefahr ist sicher da. Also, dass KI eine riesengroße Herausforderung ist, hat ja auch der neue Papst erkannt, der sein Pontifikat vielleicht sogar unter dieses Motto stellt: Die große neue Herausforderung ist die KI. Man muss, glaube ich, in erster Linie verstehen, was passiert da eigentlich. Man darf sich dem nicht ausliefern. Man muss sich mit Sachverstand dahin hineinbegeben, um dann zu sehen, wie können wir das mitgestalten. Ich glaube, die Chancen sind riesig. Man darf diese Chancen auch nicht, man muss diese Chancen auch nutzen, aber immer gucken, was sind mögliche Gefahren. So war das ja auch bei der letzten industriellen Revolution. Ne? Also auch da, die Dampfmaschine kann Angst machen, aber kann auch viel Gutes bewirken. Und so ähnlich ist es vermutlich mit der KI.
Die US-Bischofskonferenz äußert sich sehr besorgt über das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen Einwanderer und Menschen ohne Papiere.
Niemand darf sich taubstellen angesichts der lauten Schreie der Angst, die in den Gemeinden im ganzen Land angesichts der zunehmenden Einwanderungsmaßnahmen zu hören sind. Das schreibt der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz in einer Erklärung von diesem Montag. Erzbischof Timothy Broglio spricht in dem Text von tiefer Besorgnis in den Herzen der Hirten der Kirche in unserem Land über die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung. Broglio lobt zwar Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden, die darauf abzielen, die Ordnung zu bewahren und die Sicherheit zu gewährleisten. Doch gingen die derzeitigen Maßnahmen gegen Einwanderer zu weit und träfen nicht nur Kriminelle. Vor dem Hintergrund eines äußerst mangelhaften Einwanderungssystems sorgte die massenhafte Verhaftung und Abschiebung unserer Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder allein auf der Grundlage ihres Einwanderungsstatus, insbesondere in willkürlicher Weise oder ohne ordentliches Verfahren, für eine tiefe soziale Krise, so Broglio. Dazu dürfe kein Mensch guten Willens schweigen. Die vielen Protestaktionen im ganzen Land spiegeln für Erzbischof Broglio das moralische Empfinden vieler Amerikaner wider, dass die Lösung der Einwanderungsprobleme unseres Landes nicht allein in der Durchsetzung der Gesetze liegen kann. Allerdings dürften Demonstrierende nicht zu Gewalt greifen. Dass es für Menschen mit Migrationshintergrund in den USA oft keine Möglichkeit zu einer Legalisierung ihres Status gebe, bedeute zusammen mit der zunehmenden Verweigerung eines ordnungsgemäßen Verfahrens für sie eine Verletzung ihrer Menschenwürde. Es trage auch zum Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit bei. In Umsetzung eines Wahlkampfversprechens greift Präsident Donald Trump gegen die Einwanderung in die USA hart durch. Zu den Maßnahmen der Regierung gehören die Aufhebung des Schutzstatus für Migranten aus mehreren konfliktgeplagten Ländern, das vollständige oder teilweise Verbot der Einreise in die USA aus mehreren Ländern, die Anweisung an die Einwanderungs- und Zollbehörde, eine tägliche Verhaftungsquote von 3000 Personen zu erfüllen, die Einstellung der Visumsgespräche für ausländische Studenten, der Versuch, das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft abzuschaffen und die Abschiebung von Personen ohne dauerhaften legalen Status in den USA in Drittländer unter Missachtung von Gerichtsbeschlüssen. Für Radio Vatikan, Anne Breckel.
Die Zahl der weltweit Vertriebenen erreicht laut UN-Flüchtlingsbericht einen neuen Höchststand. 122 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die größte Vertreibung spielt sich derzeit in Afrika ab, im Sudan. Pater Gregor Schmidt, Provinzial der Komboni-Missionare, lebt seit 16 Jahren im Südsudan. Im Gespräch mit Radio Horeb schildert er die Ursachen des Konflikts, die Sicherheitslage und seine Arbeit in einer Region zwischen Bürgerkrieg und humanitärer Not.
Sie sprechen gerade mit mir in Juba, das ist die Hauptstadt vom Südsudan, und grundsätzlich geht es mir gut. Wir haben schönes, sonniges Wetter und eine schöne Gemeinschaft hier vor Ort.
Was machen Sie als Komboni-Missionar im Südsudan?
Ich bin jetzt seit 2009, das heißt 16 Jahre schon im Südsudan und habe die meiste Zeit bei den NUE, insgesamt 11 Jahre, dort verbracht. Das ist eins der vielen Hirtenvölker. Insgesamt gibt es über 60 Völker im Südsudan. Und ich habe da sehr abgelegen auf dem Land in einer Pfarrei gearbeitet, wo es keine Straßen gibt und damals auch kein Handyempfang. Also es war wirklich eine sehr abgelegene Region. Mittlerweile sind sie angeschlossen ans Netz seit 2 Jahren.
Wie ist die Lage generell im Südsudan?
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, wo man lebt. Südsudan ist eins der gefährlichsten Länder für die Lokalbevölkerung. Ich muss sagen, dass ich mich als Ausländer relativ sicher fühle, weil ich weiß, wie ich mich bewege in dem Land. Es gibt sehr sichere Regionen oder Ortschaften und Orte, wo offen Krieg geführt wird. Also es ist sehr unterschiedlich aufs ganze Land jetzt bezogen, wie die Situation aussieht.
Wie ist denn die Beziehung zwischen dem Sudan und Südsudan? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil der Südsudan ist ja eher christlich geprägt.
Ja, es ist eine schwierige Beziehung. Deswegen, der Südsudan hat sich ja abgespalten, ist bisher aber noch der letzte anerkannte Staat, Unabhängigkeit 2011 erlangt. Und die, sagen wir mal, die schwarze, mehrheitlich schwarze Südbevölkerung, die hat sich benachteiligt gefühlt oder auch wurde verfolgt, wurde unterdrückt von der Khartoum-Regierung im Sudan. Und deswegen haben die durch einen langen Bürgerkrieg sich die Unabhängigkeit erkämpft, verhandelt. Und dann eigentlich waren die Beziehungen relativ friedlich, weil die Öleinnahmen zur Hälfte aufgeteilt worden sind. Also im Süden wird produziert, aber das Öl wird dann nach Norden gebracht, nach Port Sudan und dann nach China verfrachtet. Und da verdienen beide Regierungen zur Hälfte mit. Und das hat eigentlich die Lage etwas stabilisiert, würde ich sagen, zwischen den beiden Regierungen.
Also die Situation mit dem Öl hat sogar zur Stabilisierung beigetragen.
Genau, weil man sich einigen konnte auf einen Deal und wenn alle Leute das Geld verdienen, was sie sich wünschen, dann trägt es auch zu Frieden dazu bei. Ja, also wirtschaftliche Deals bringen auch Sicherheit und Stabilität, teilweise. Ja. Nach intern natürlich sind beide Länder hochproblematisch. Also die Nordregierung ist eine Militärdiktatur gewesen und immer noch. Und die Südregierung hat sich auch zu einer Diktatur entwickelt. Also Südsudan steht, was politische und zivile Rechte betrifft, ganz, ganz unten auf der Liste der Welt. Also nach intern sind die Konflikte groß, aber zwischen den Ländern gab es relativ wenige Meinungsverschiedenheiten oder also da gab es jetzt keinen Zoff mehr, seitdem die Unabhängigkeit ist.
Können Sie uns mehr zur Ursache des Konflikts sagen?
Ja, also innerhalb des Sudan, das ist jetzt der nördliche Teil des Landes, was übrig geblieben ist nach der Abspaltung, da gibt es eine lange Militärdynastie. Und die haben sich einer Guerilla-Gruppe angezüchtet, die für sie die Drecksarbeit gemacht hat. Das sind die hießen früher Janjaweed und heute heißen sie Rapid Support Forces. Und vor 2 Jahren sind die Rapid Support Forces angeworben worden von den Vereinigten Arabischen Emiraten, ihre eigene Militärregierung zu stürzen, um das Land zu regieren. Und das hätten sie auch fast geschafft. Und dann hat sich aber der Militärmachthaber in Sicherheit gebracht und jetzt ist ein Zwei-Fronten-Krieg geführt von Ländern von außerhalb. Das heißt, auf der Seite der offiziellen Militärregierung steht die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten. Die wollen die an der Macht haben und die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Russland ein bisschen, die unterstützen die Rapid Support Forces und es ist ein Brüderkrieg. Kann man sagen. Und der wird aber nicht enden, weil von außen Interessen bestehen, diesen Krieg fortzuführen. Und da wird auch viele Waffen reingebuttert. Und deswegen gibt es da kaum Aussicht auf eine Verhandlungslösung. Und dann im Vergleich zum Süden, der Südsudan ist ein komplett interner Konflikt. Ja? Also der Nordsudan ist ein komplett extern geführter Konflikt, wo praktisch die lokalen Parteien nur Marionetten sind. Und im Südsudan ist es so, da gibt es keine außenstehenden Länder, die da irgendwie Waffen, also die da, sagen wir mal so, die kein strategisches Interesse haben, sondern der Südsudan-Konflikt beruht auf dem Streit der verschiedenen Volksgruppen, Ethnien, die alle was vom Kuchen abhaben wollen und wo die Machthaber nur an sich denken und das verursacht gewalttätigen Protest. Und deswegen gibt es verschiedene Oppositionsgruppen, nicht nur einen im Südsudan, seit 2013. Also es ist jetzt 11 Jahre, dass es im Südsudan einen neuen Bürgerkrieg gibt, nach 2 Jahren nach der Unabhängigkeit.
Sie haben uns mitgeteilt, dass Ihre ehemalige Gemeinde Old Fangak Zielscheibe des Bürgerkrieges geworden ist. Können Sie uns darüber mehr erzählen?
Ja, also insgesamt sind schon 4 Missionsstationen der Komboni-Missionare mit angegriffen worden. Die waren natürlich keine direkte Zielscheibe. Und Old Fangak selber liegt etwas abgelegen, 60 Kilometer. Aber es wurde aus der Luft angegriffen mit Militärhubschraubern von Uganda. Die werden bezahlt von der südsudanesischen Regierung. Und es war so ein Warnungsschuss. Also es war jetzt nicht eine Eroberung dieser Stadt, sondern die Stadt, die wurde halt eben aus der Luft beschossen. Da wurde das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen getroffen, was als Kriegsverbrechen eingestuft wird. Und die Bevölkerung hat jetzt diese, also 20.000 Einwohnerstadt wurde evakuiert aus Sicherheitsgründen. Inklusive unserer Gemeinde und die Schule. Wir hatten eine Schule, wurde die Schule geschlossen natürlich, weil die Kinder auch, die wurden alle weggebracht von dort.
Die Marina Pukrivka im Studio München.
Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere nächste Live-Übertragung mit deutschem Kommentar. Und zwar an diesem Mittwoch ab 9.50 Uhr die Generalaudienz vom Petersplatz mit Papst Leo XIV. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.